Herzlich willkommen auch an diese Runde von mir. Sie hatten ja jetzt schon wahrscheinlich einiges an Einblicken und Eindrücken auch heute im Laufe des Tages hier. Ich freue mich, dass wir, das sage ich ganz, ganz aus tiefstem Herzen, ich freue mich, dass ich auch heute hier an dieser coolen, dieser wunderschönen Location dabei sein kann, bei diesem Event. Warum sind wir hier in dieser Session? Das würde ich zuallererst gerne von Ihnen wissen. Vielleicht findet sich jemand, der sich bereit erklärt, mal kurz ein Wort zu sagen, was die Motivation war. Man trifft ja sehr wohl eine aktive Entscheidung, wenn man sich für so ein Deep Dive einträgt. Wer hat Erwartungshaltungen, Wünsche, Vorstellungen, Ziele? Gut, also Erwartungshaltung ist eine entspannte Dreiviertelstunde, um erstmal zu verdauen. Alles gut. Ich will auch keinen Druck aufbauen, aber die vorige Runde war richtig gut. Die haben sehr intensiv mit mir diskutiert. Also es könnte schon sein, dass es die gute und die schlechte Gruppe gibt. Gerne. Kann man auch so interpretieren. Irgendwo wird es die Anwendungsfälle geben. Über Anwendungsfälle können wir reden, genau. Und insbesondere, super Stichwort, die anderen Sessions sind heute vor allem auf Technologie ausgelegt. Ja, was kann man machen im Bereich Security? Was kann man machen im Bereich Kommunikationssysteme? Verschiedenste Lösungen. Warum haben wir es Werkstatt genannt? Weil KI nicht einfach nur ein Produkt, eine Software oder irgendetwas ist. KI ist eine Technologie. Und mit Technologie kann man Dinge bauen und Dinge erschaffen. Wenn man es richtig macht, wird es cool, wie in einer Werkstatt. Und wenn man es nicht so richtig macht, dann kommt vielleicht Pfusch bei raus oder ein abgesägter Finger, je nachdem, was man denn alles so falsch macht. Hier soll es also heute um die Werkstatt gehen. Und um zwei zentrale Fragen. Die allererste, wie geht man denn überhaupt so eine Umsetzung an? Wir haben schon festgestellt heute früh in den Panel Talks, und das ist auch die einhellige Schlussfolgerung aus meiner ersten Session, viele Unternehmen haben Vorstellungen davon, was sie sich vielleicht von KI erhoffen, aber in vielen Fällen keine Detailplanung bisher, wie sie das Thema in irgendeiner Form angehen können. Wie kriegt man es denn jetzt nun hin, irgendwas draus zu machen aus dieser scheinbar so coolen Technologie? Und der zweite Teil, Anwendungsfälle. Was kann man denn machen? Da wird es natürlich heute nur eine kleine Inspiration geben. Es gibt die Zeit anders auch gar nicht her. Insofern, ich bin gespannt. Was mir ganz wichtig ist noch im Vorhinein, deswegen sage ich auch, es gab schon eine sehr rege Diskussion. Das hier ist kein Vortrag, sondern ich möchte, dass das in eine Diskussion übergeht. Jederzeit gerne Zwischenfragen melden, dazwischenrufen. Wir sind keine riesig große Gruppe. Das heißt, wir müssen hier nicht übermäßig Wert auf alles geregelt, auf geregelte Abläufe legen, sondern bitte alles, was Ihnen auf der Seele brennt, wenn ich irgendwas erzähle, einfach frei raus. Kurz zur Vorstellung, mein Kollege Jan, der heute hätte mit dabei sein sollen, ist leider nicht mit dabei, der ist krankheitsbedingt verhindert. Deswegen müssen Sie für die komplette Session mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin Dennis Wenzel, gehöre zum Innovationszentrum von Vodafone. Das haben wir vor 2,5 Jahren angefangen in Dresden aufzubauen. Warum Dresden? Dresden ist eine der Städte und Regionen in Deutschland mit der höchsten Dichte an Forschungszentren. Es gibt keinen anderen Ort in Deutschland, wo so viele Forschungseinrichtungen auf einen Einwohner kommen. Das wissen viele nicht. Wir haben nicht nur Universitäten, sondern natürlich auch mit Fraunhofer, Max Planck und verschiedenen anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen einiges zu bieten. Und deswegen haben wir ein Innovationszentrum aufgebaut als Transfer, um den Transfer zu ermöglichen von dem, was die Technologie bietet und dem, was die Kunden brauchen. Und das ist genau der Grund, warum ich auch heute hier bin und mit Ihnen darüber sprechen möchte, wie wir das, was es heute schon gibt an Technologie, in Ihre Anwendungsfälle reinkriegen. Ich bin eigentlich Naturwissenschaftler von der Ausbildung, habe angewandte Mathematik studiert und bin dann nach der Promotion rausgegangen aus der Hochschulforschung. Bin jetzt seit, wie gesagt, 2,5 Jahren ungefähr bei Vodafone. Bin immer so ein bisschen an der Schwelle zwischen Technologie und Anwendung. Und ich glaube, das hat sich bisher mein ganzes Leben durchgezogen und taugt mir tatsächlich auch sehr gut, weil ich versuche immer beide Blickwinkel irgendwie zu berücksichtigen und auch ein bisschen zu vermitteln zwischen dem, was die Technik sagt und was andererseits das Business braucht. Das hier oben, was wir als obersten Balken sehen, mit KI irgendwas Cooles erreichen, mit KI unsere Unternehmen besser machen, Effizienz steigern, Produktivität, alles solche Themen. Das ist, glaube ich, die hehre Vision, unter der die meisten der KI-Ambitionen, die es heute so in der Industrie gibt, vereinbar sind. Nee, irgendwie hat man immer die Vorstellung, es macht irgendwas besser. Es ist ja auch ganz logisch, jede technologische Innovation hat das Ziel, irgendwas besser zu machen. Eine industrielle Revolution sollte Dinge irgendwie effizienter gestalten. Dann kam ein Computer irgendwann und so weiter. Und jetzt ist es eben wieder eine Technologie. Wir haben immer das gleiche Ziel. Es ist aber gar nicht so einfach. Die vorigen Revolutionen waren auch nicht so einfach. Jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir sagen, naja, irgendwie gibt es Möglichkeiten. Aber was machen wir denn jetzt eigentlich? Wie schaffen wir das denn jetzt? Wir haben irgendwie festgestellt, künstliche Intelligenz, vielleicht mal ausprobiert in irgendwie ChatGPT oder ähnlichen Tools, ist ganz cool. Aber wie kriegen wir das Ganze denn jetzt in eine Anwendung, die tatsächlich Mehrwert für unser Business liefert? Wir sehen das so ein bisschen als drei fundamentale Schritte. Der erste Teil, das haben wir heute im Panel-Talk auch schon gehört, KI ist nicht das nächste Ding nach der Digitalisierung, sondern KI ist ein Teil von Digitalisierung. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Dann hier ganz zentral Use Cases identifizieren. Ich glaube, das ist in unseren Augen der entscheidendste, zentralste Punkt. Verstehen, was kann die Technologie für mich an Mehrwert bieten? KI soll nicht eingesetzt werden, einfach nur, weil es cool ist. KI hat das Potenzial und diese blumige Abkürzung künstliche Intelligenz steht natürlich für eine Vielzahl von Subtechnologien, Algorithmen und so weiter. Das hat das Potenzial, einen riesengroßen Mehrwert zu schaffen, wenn man es richtig einsetzt, wenn man richtig identifiziert, für welche Anwendungsfall welche Technologie eingesetzt werden sollte, was es dafür an Voraussetzungen braucht und wie man am Ende auch misst, ob es gut war oder nicht. Und der letzte Schritt ist eigentlich dann der spaßige Teil. Wenn man dann verstanden hat, was man an Voraussetzungen braucht, welche Use Cases man hat, womit man Mehrwerte schaffen will, dann wird's cool, weil dann kann man Sachen machen. Ja, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dann tatsächlich Dinge umzusetzen und nicht nur drüber zu reden. Aber das ist hier der Teil, da sieht man Ergebnisse. Wir haben einen Use Case identifiziert, wir bauen ihn ein. Ja, dann können Ihre Mitarbeitenden das dann nutzen, ausprobieren, davon profitieren. Aber fangen wir vorne an. KI und Digitalisierung sind nicht zwei getrennte Themen. Es sind Synergien. Ursprünglich mal hat man immer gedacht, Digitalisierung ist die Voraussetzung für KI. Das leuchtet auch total ein. Wenn wir Dinge nicht digital haben, dann können wir in der Regel nicht mit Algorithmen darauf irgendwas machen. Ja, wenn ich Daten nur auf einem Stück Papier habe und die in einem Ordner belasse, dann was soll dann eine Maschine darauf tun? Das ist offensichtlich. Aber in jüngster Zeit entwickelt sich es auch immer mehr dahin. Wir müssen sich nicht alle Texte im Detail durchlesen. Das ist auch ganz wichtig. Alle Folien kommen im Nachgang noch zu. Wir werden auch wahrscheinlich nicht über jede einzelne Folie im Detail sprechen, sondern es soll nur so eine kleine Illustration sein. Wichtig ist, in jüngster Zeit ist es tatsächlich eine Synergie. Denn KI hilft uns aktuell dabei, Digitalisierung in Bereichen voranzutreiben, wo es vorher noch nicht ging. Warum ist das so? Weil Methoden der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel so große Sprachmodelle, in der Lage sind, Daten auf eine andere Art zu verarbeiten, als das vorher die Möglichkeit war. So, wir konnten natürlich vorher auch schon ganz gut irgendwie Dokumente einscannen, konnte auch zum Teil schon Texte rauslesen aus Dokumenten, zum Beispiel ein gedrucktes PDF mit einem Text konnte man auch schon vor Jahren in geschriebenen, verarbeitbaren Text übersetzen. Aber für kompliziertere Fälle war das oft nicht möglich. Stellen Sie sich beispielsweise vor, wir sind im produzierenden Gewerbe in einem Ingenieurbüro, also vielleicht der Ingenieursabteilung eines produzierenden Unternehmens oder ein separates Ingenieurbüro und Ihr tägliches Business sind CAD-Zeichnungen. Ja, das ist gar nicht so selten in Deutschland, waren wir recht breit. Das sind immer große grafische Objekte, wo sehr viel Text irgendwo steht. Man hat Beschriftungsfelder, da steht drauf, was ist das für ein Werkstück, welche Teilbauteile gehören dazu, welche Materialien, welche Seriennummern, wer hat das geprüft, wer hat das gebaut, wer hat das gezeichnet und so weiter. Dann irgendwo noch Maßangaben, irgendwelche Kontextinformationen, Beschreibungen, die an irgendeinem Pfeil dran stehen und so weiter. Das war bis vor relativ kurzer Zeit fast ausgeschlossen, mit diese Informationen aus so einer PDF in irgendeiner Form gut greifbar zu machen, sodass dann auch tatsächlich man das Ganze in strukturierte Daten übersetzen kann. Also dass man beispielsweise sich dann eine Datenbank anlegen kann, wo automatisch dann eingetragen ist, Werkstück sowieso, mit Bauteilen, mit Materialien und so weiter. Warum? Naja, weil es kein einfacher Text ist, den ich mir mal übertragen kann. Und dann ist eine hochkomplexe Struktur. Seitdem es Fortschritte im Bereich KI gibt, können wir plötzlich auch solche Dinge verarbeiten. Das heißt, wir schaffen es, können eine eingescannte CAD-Zeichnung digitalisieren und verarbeitbar machen. Also nicht nur digitalisiert im Sinne von einem gescannten PDF, sondern digitalisiert im Sinne von einer Datenstruktur, mit der ich auch tatsächlich arbeiten kann, auf der ich suchen kann, der ich Inhalte irgendwie zusammenrechnen kann und so weiter. Was müssen wir mitnehmen? Wir müssen mitnehmen, dass Digitalisierung und KI keine losgelösten Phänomene sind. Es wird immer Hand in Hand gehen. Digitalisierung ist ein Ziel und KI ist eine Technologie. Die stehen nicht in Konkurrenz. Es ist kein Entweder-Oder, es ist einfach was miteinander zusammenhängt. Und jetzt generative KI. Wer hat so ein Buzzword im Kopf zum Thema generative KI? Was kommt Ihnen allen in den Sinn, wenn Sie generative KI hören? Ich bin mir sicher, alle haben das im Kopf. Auch die gerade im Suppenkoma sitzen. Wir haben ja alle gerade, glaube ich, Gedanken. Generative KI hat sicherlich jeder schon gehört. Wir denken an ChatGPT vielleicht. Wir denken an Copilot. Wir denken vielleicht an DALL-E oder andere Bildgenerierungstools. Vielleicht denken wir an Deepfakes. Vielleicht denken wir an Vibe-Coding. Es gibt ja die verschiedensten der tollen geflügelten Worte, die aktuell rumfliegen. Was ist generative KI? Es ist eine Teildisziplin. Die zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass etwas generiert wird. Wenig überraschend im Vergleich zum Beispiel zur Signalverarbeitung. Künstliche Intelligenz ist ja als solches keine neue Technologie. Ne? Neuronale Netze, die irgendwelche Daten verarbeiten, um zum Beispiel Fehler und Störungen in Maschinen vorhersagen zu können, das gab es schon vor Jahrzehnten, wo man dann verschiedene Messwerte, Sensorik automatisch ausgewertet hat, um dann festzustellen, überhitzt sich da gerade was oder fliegt mir vielleicht irgendeine Einrichtung um die Ohren. Ja, aber das ist nicht generierend, sondern das ist ja eigentlich klassifizierend oder auswertend. Und generative KI eben alles, was irgendwie erstellt wird. Das ist deshalb so ein großer Hype, weil das Entstehen von Sachen, das Erstellen von Sachen, seien es Texte oder Bilder oder Code, das war immer eine relativ große Herausforderung, weil viele dieser Dinge sehr komplexen Regeln folgen. Naja, Sprache ist ein hochkomplexes Konstrukt. Bilder, nicht umsonst sind Künstler oft sehr berühmt für ihre Werke. Es ist nicht so trivial, irgendwie eine Aneinanderreihung von Farben so zu konstruieren, dass da am Ende was Cooles bei rauskommt. Oder auch Code. Ja, Developer sind hoch bezahlt in vielen Fällen. Das hat auch Gründe. Das ist nicht ganz so einfach, da irgendwas hinzuhacken. Aber generative KI hat es geschafft, durch die reine Komplexität der Modelle diese Tätigkeiten auf eine neue Art und Weise oder auf eine qualitativ hochwertige Art und Weise umzusetzen. Was hat sich verändert? Weiß jemand, warum KI aktuell so ein Hype ist? Warum hat vor fünf Jahren außerhalb der Technik kein Mensch über KI geredet? Und heute sitzen wir hier auf so einer Veranstaltung, wo es nur um KI geht. Und wenn ich da draußen mir Konferenzen, Messen und andere Sachen angucke, geht es in jedem zweiten Thema geht's um KI. Was hat sich verändert? Was ist heute anders als vor 5 Jahren? Das ist aber ein nachgelagerter Effekt. Das ist heute schon so, das stimmt, aber das war vor 2 Jahren noch nicht so.
Immer weiter voran, schneller. Wenn ich vor 10 Jahren 300 Leute beschäftigt habe, um einen riesen Webshop zu entwickeln und da Amazon zum Beispiel auszumachen, da kann ich mir was Schönes kaufen, dann brauche ich vielleicht noch die Hälfte der Mitarbeiter, die KI-gestützt mir jetzt heute sowas generiert.
Mhm.
Oder was auch immer.
Das sind alles Effekte, die dazu beigetragen haben. Es ist nämlich, wenn man aus dem Bereich kommt, ne, ich finde das auch total spannend. Ich wurde damit beauftragt, ein Innovationszentrum aufzubauen für das Thema KI. So vor 2,5 Jahren, sogar eigentlich wurde die Konzeptionsphase, bevor das zu uns kam, noch viel früher gestartet. Da war der Hype noch gar nicht da. Und für die Leute, die aus den KI-Bereichen kommen, wie ich, für die ist es heute zum Teil immer noch unverständlich, warum der Hype so groß ist. Weil interessanterweise die Technologie sich gar nicht verändert hat. So ein großes Sprachmodell, das funktioniert in der Essenz eigentlich ganz genauso wie die KI-Modelle, die man zur beispielsweise, wie ich es vorhin erwähnt habe, Klassifikation von Signalen und Sensorik in der Industrie schon vor 30 Jahren eingesetzt hat. Viele davon, genau, neuronale Netze, Jahrzehnte altes Konzept, absolut nichts Neues. Auch sowas wie Bildklassifizierung, das ist auch keine neue Technologie, das haben wir auch schon vor 20 Jahren ganz gut machen können, dass man jetzt detektiert, ob sich auf einem Bild eine Katze oder ein Hund befindet. Die Logik dahinter, die Abläufe, wie das Lernen funktioniert, wie die Architekturen funktionieren, das ist alles nicht neu. Die Rechenpower ist schneller geworden. Wir haben heute Rechenressourcen, die vor 20 Jahren absolut undenkbar waren. Deswegen beschleunigt sich diese Entwicklung natürlich jetzt auch so stark, weil man natürlich mit mehr Geld, was investiert wird, auch mehr Forschung und Entwicklung in die ganzen Rechenkapazitäten stecken kann und dadurch wieder diese Entwicklung weiter beschleunigt. Der essentielle Unterschied, der essentielle Gamechanger war, dass man das ganze Konzept von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen auf eine neue Skala getrieben hat. Man hat einfach gesagt, wir machen die Modelle jetzt so groß, so gut und so komplex, dass die flexibler sind, als wir es uns jemals hätten träumen lassen können. Und das ist das ganze Geheimnis. Das Zeug ist einfach nur größer und komplexer, als dieselben oder die gleichen Algorithmen vor 20, 30 Jahren waren. Man hat also einfach nur etwas Bestehendes genommen und einfach völlig übertrieben mit verschiedensten Stellschrauben. Und das ist schon spannend, weil der Hype, den das ausgelöst hat, ist wahnsinnig groß. Plötzlich können Menschen im Alltag das benutzen. Plötzlich kann der normale Mensch, der sich nicht im produzierenden Gewerbe mit einer Spezialanwendung auseinandersetzt oder in der Sicherheitstechnik Gesichtserkennung umsetzen muss, plötzlich kann der normale Mensch künstliche Intelligenz nutzen, um sich Rezepte generieren zu lassen oder irgendwelche Texte zusammenzufassen. Das ist der eigentliche Unterschied. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen, wenn wir über dieses Thema reden. Aber jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema von heute. Wie gehe ich jetzt damit um? Jetzt haben wir schon gesagt, das ist mega cool. Da gibt es mittlerweile richtig viele Sachen, die man sich vor 20 Jahren nicht hätte träumen lassen. Aber wie finde ich denn jetzt das Richtige? Und das Wichtigste ist immer, das ist eines der Credos, die ich immer versuche hochzuhalten, wir sollten nicht KI machen, weil KI cool ist. Wir sollten nicht KI machen, weil gerade jeder drüber redet. Wir sollten nicht KI machen, weil Vodafone das gerade erzählt. Sondern sie haben in ihren Unternehmen, jeder für sich, ganz klar definierte Ziele, die sie erreichen wollen. Jeder hat gerade, ich glaube, das ist keine zu steile Aussage, jeder hat gerade Herausforderungen. Arbeitskräftemangel, vielleicht steigendes Alter der Workforce, hohe Kosten für was auch immer, Materialien oder Personen, vielleicht auch Zölle, genau. Am Anfang von jeder Umsetzung, das ist ganz, ganz wichtig, am Anfang von jeder Umsetzung muss ein Ziel stehen. Denn nur dann kann ich hinterher sagen und validieren, ob das auch was gebracht hat oder ob ich was verändern muss an meiner Lösung, die ich einsetze. Was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis kann das zum Beispiel bedeuten, ich war jetzt vorhin schon in meinem Beispiel mit dem Ingenieurbüro, sind vielleicht in einem Ingenieurbüro und haben dort ein relativ großen Aufwand damit, die Zeichnungen, die erstellt werden, auf Qualität zu überprüfen. Ja, wir müssen ja auch sicherstellen, dass der Kram, bevor er in die Fertigung geht, auch wirklich passend ist. Da sitzen hochbezahlte Menschen, die das überprüfen, die sich also dann Zeichnungen nehmen und sagen, ja, das ist richtig eingetragen, da stehen alle Materialien dran, da stehen die Bemaßungen korrekt dran und so weiter und so fort. Das ist ein riesengroßes Problem, denn von diesen Leuten, die das können, gibt es zu wenig und die sind wahnsinnig teuer. Und damit hat man die Herausforderung, dass am Ende ein Produktionsrückstau entsteht, dass die Arbeit nicht schnell genug erledigt werden kann. Und vor allem, das ist das Vordergründigste, was man sehr früh schon merkt, dass die Leute sehr stark überlastet sind. Dass man einfach merkt, die Menschen haben zu viel zu tun und passieren gegebenenfalls Fehler oder die Menschen fallen krankheitsbedingt aus wegen der großen Last. Sowas kann ein Ziel sein, zu sagen, ich möchte die Last auf meiner Workforce zum Beispiel in der Qualitätssicherung reduzieren. Oder ich möchte, könnte jetzt auch ein spannendes Thema sein, ich möchte, dass nicht mehr jeder in meinem Unternehmen bei der IT anruft, weil er herausfinden will, warum sein Rechner nicht angeht. Natürlich könnte ich sagen, hier schreibt ein Ticket. Menschen schreiben nicht gerne Tickets, weil da kriegen sie keine Feedback. Dann sagen sie, ja, vielleicht klappt das jetzt. Vielleicht kommt das am Ende da raus und vielleicht wird es am Ende behoben. Aber die Menschen wollen Feedback haben, wenn sie ein Problem haben. Deswegen rufen sie heute noch an. Und deswegen gehen sie in der Regel der internen IT gehörig auf den Geist, weil die ja eigentlich was anderes zu tun haben.
Tickets schreiben ohne Rechner ist auch schwierig.
Ja, gut, kann man dann über das Handy vielleicht noch machen. Aber ja, genau. Aber wir haben immer am Anfang ein Ziel. Und dann die zweite wichtige Frage, wo ist denn das Problem gerade, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, das kann zum Beispiel sein, dass die Menschen eben einfach, dass ich keine Fachkräfte kriege. Oder es kann auch sein, dass irgendein Prozess nicht vernünftig funktioniert, weil auf der Hälfte des Prozesses die Mitarbeitenden irgendwas manuell machen müssen, was eigentlich total simpel ist, aber einfach nicht funktioniert. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Und dann erst kann man darüber nachdenken, welche Lösung, welches Tool aus diesem wunderschönen Baukasten, und das hier ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, etwas tun kann dafür. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Wir fangen nicht hier an. Wir fangen nicht mit dem Ziel an, irgendwas einzusetzen und zu sagen, boah, Perplexity ist schon cool. Das habe ich jetzt mal in Action gesehen. Ja, ich glaube, das sollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Sie lachen. Das ist nicht so abwegig. Ich sehe das relativ häufig, dass man sagt, ja, aber wir haben jetzt irgendwie damit mal so ein bisschen rumgespielt und irgendwie so richtig kommen wir jetzt nicht weiter. Ich habe jetzt hier schon ein Tool, da habe ich auch schon Lizenzen gekauft und jetzt will ich das irgendwie skalieren in meiner Organisation. Und dann stellt man die Frage, ja, warum denn eigentlich? Was wollt ihr denn damit erreichen? Naja, wir haben halt gemerkt, das ist schon irgendwie ganz gut so, das kann auch viel. Ja, Sie sehen, wo ich hin will. Immer darüber nachdenken, was man eigentlich tun möchte. Und das führt im Prinzip auf den entscheidendsten Inhalt der heutigen Session. Was machen wir? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Sicherlich gibt es andere Anbieter, die das auch anders handhaben. Wir bei Vodafone legen insbesondere großen Wert darauf, wurde ja vorhin auch schon angesprochen, dass wir unseren Kunden als Partner zur Seite stehen. Ja, vorhin fiel das geflügelte Wort verlängerter Arm der IT, dass man eben sie alle unterstützen kann bei den Dingen, wo es eben Lücken gibt. Und das Entscheidende ist eigentlich zu verstehen. Wir werfen nicht Lösungen einfach auf den Markt und sagen, bitte, macht mal, lieber Kunde. Hier ist cooles Zeug, kannst du machen. Hier ist Perplexity, das kann ganz viel. Nimm das mal und sieh mal zu. Sondern unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam ein Verständnis zu erarbeiten, weil ich glaube, dass gerade da, ich glaube, für Ihnen kam die Frage vorhin, ne? Use Cases zu verstehen. Das ist der große Schlüssel. Und das ist der Punkt, wo wahrscheinlich viele von Ihnen aktuell so ein bisschen haken, weil man einerseits die Unsicherheit hat, was geht denn eigentlich? Was kann ich mit den Technologien der heutigen Zeit schon abdecken und was geht nicht? Und weil man andererseits auch oft aus einer internen Perspektive nicht die nötige Distanz hat, um wirklich dieses Ende-zu-Ende-Bild von Unternehmensziel auf Hinderungsgrund bis hin zur Lösung dieses Problems betrachten zu können. Das geht manchmal von einer externen Brille besser. Darauf basiert die gesamte Sparte der Unternehmensberatungen. Das hat sich ja auch ein bisschen bewährt, ne? Aber es basiert alles auf demselben Konstrukt, dass es manchmal von außen die Brille braucht. Nichtsdestoweniger brauchen wir nach der Brille von außen auch wieder die Brille nach innen. Und wir müssen ja auch ein Verständnis dafür aufbauen, wie es bei Ihnen aussieht. Auch da wieder, wir werfen nicht einfach Lösungen hin und sagen, jetzt machen Sie sich mal einen Kopf, wie Sie das irgendwie bei sich integriert kriegen. Davon gibt es auch viele Anbieter, die das so machen. Das sind die reinen Softwareanbieter, die sagen, hier ist eine Software, da ist eine Schnittstellendokumentation vielleicht. Jetzt bitte machen Sie mal. Sondern wir sagen, hey, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wir müssen wahrscheinlich Sie alle ein bisschen mehr an die Hand nehmen und mit Ihnen gemeinsam ein Verständnis entwickeln. Welche Daten brauchen wir, damit ein Use Case funktionieren kann? Ja, wir haben vielleicht identifiziert, dass wir in der IT die Menschen entlasten wollen, indem wir die Anzahl der manuellen Anrufe reduzieren. Ja, was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie eine Anbindung ans Ticketsystem, weil einerseits brauchen wir eine Datengrundlage, um irgendwie festzustellen, welche Anliegen auf welche Art und Weise bearbeitet wurden. Wir brauchen wahrscheinlich auch Zugriff auf irgendein Wiki, wo Dinge stehen. Wir brauchen aber auch schreibenden Zugriff aufs Ticketsystem, weil wahrscheinlich nicht jeder Fall sich mit Self-Service lösen lässt, sondern manchmal ist auch vielleicht eine assistierte Ticketerstellung braucht, damit am Ende dann der Nutzer zwar trotzdem das Feedback bekommt, hier ist was passiert, aber eben trotzdem ein Mensch eingebunden werden kann. Und das alles müssen wir ja auch erstmal verstehen. Ja, das wissen Sie sehr gut. Sie kennen Ihre Prozesse. Wir müssen es mit Ihnen gemeinsam herausarbeiten. Und dann der für mich am Ende schönste und wichtigste Schritt ist die Erstellung von einem Plan, wie wir das umsetzen, eine Roadmap. Warum machen wir das? Wir machen das, weil es ein komplexes Thema ist und weil ich wahrscheinlich ohne Probleme, wenn ich mich mit Ihnen jetzt hinsetzen würde, ich könnte Ihnen ohne Probleme Potenziale in jedem von Ihren Unternehmen aufzeigen, die Sie 10, 15, 20 Millionen kosten würden in der Umsetzung. Weil KI überall eine Möglichkeit bietet. KI kann jeden von Ihren Prozessen, vielleicht nicht ganz jeden, aber 90% Ihrer Prozesse in irgendeiner Form kann die Technologie unterstützen. Das wäre jetzt aber ein bisschen doof, wenn ich Ihnen einfach sagen würde, ja, wir machen jetzt hier mal so einen Plan, so bitteschön, Paketpreis 15 Millionen, geht los, morgen starten wir. So wird es nicht laufen, so sollte es auch nicht laufen. Sondern wir sollten verstehen, in welcher Reihenfolge auch Dinge sinnvoll sind. Wir müssen vielleicht wir nennen es gerne in der Technik die Quick Wins, müssen erstmal identifizieren, wo wir vielleicht mit überschaubarem Aufwand, zeitlich und auch monetär, schon Dinge schaffen können, die für Sie einen Mehrwert liefern. Weil es vielleicht manchmal Dinge gibt, die eigentlich ganz einfach zu lösen sind, wo es einfach nur noch nicht die Lösung bei Ihnen gibt. Und das vielleicht gar nicht so viel kostet. Und warum machen wir das? Wir machen das einerseits, damit wir schnelle Ergebnisse sehen, damit wir tatsächlich Ihnen auch die Möglichkeit geben können, sich davon zu überzeugen, dass das jetzt nicht ein direkt für 10 Jahre committedes Projekt sein muss, sondern erstmal vielleicht ein kleiner Teil. Wir machen das aber vor allem deshalb, damit Sie Ihre Mitarbeitenden alle mitnehmen können. Weil am Ende KI als Technologie eine Art Transformation bewirken wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und es ist wichtig, dass wir den Mitarbeitenden das nicht einfach nur hinwerfen und sagen, so, das ist jetzt die Lösung. Jetzt hast du weniger zu tun und vielleicht bist du arbeitslos in 3 Jahren. Das wollen wir nicht erzeugen, dieses Gefühl, sondern wir wollen sagen, unser Ziel, Ihr aller Ziel ist es, die Menschen zu unterstützen in ihrer Arbeit und sie in ihrer Arbeit besser zu machen, indem wir ihnen die Dinge abnehmen, die vielleicht einfache Tätigkeiten sind, damit sie mehr Fokus haben auf die herausfordernden Tätigkeiten. Und das alles können wir auch nur erreichen, indem wir KI nicht komplett in jeden Bereich überstülpen, sondern erstmal sagen, guck mal, hier ist so ein kleines Tool, das könnt ihr mal ausprobieren, das hilft euch. Das ist vielleicht ein kleiner Assistent, der kann euch bei IT-Fragestellungen helfen. Wenn ihr ein Problem habt mit eurem Computer, dann könnt ihr da erstmal nachfragen. Der gibt euch in wahrscheinlich vielen Fällen eine gute Antwort. Das kann man ja auch mal testen. Und wenn es nicht klappt, dann unterstützen wir euch dadurch trotzdem auch dann entsprechend dabei, ein Ticket zu erstellen, auch wenn ihr keine ITler seid. Mit solchen einfachen Sachen, die relativ wenig Aufwand bedürfen, kann man es schaffen, dass die Mitarbeitenden davon profitieren können, was die Technologie kann. Und sich davon überzeugen können, wie man damit arbeitet. So. Use Cases. Anwendungsfälle. Es wird schon drauf gewartet. Es kribbelt den Leuten schon. Ich spüre das schon. Diese Lethargie nach der Mittagspause, die legt sich langsam. Jetzt geht es um was Konkretes. Auch hier wieder. Ich werde nicht jedes Detail erklären. Es gibt natürlich die Folien im Nachgang zum Anschauen und liebend gerne auch nachfragen. Ich fange an mit ein paar Use Cases, die wir bei uns in Vodafone identifiziert haben. Ich gehöre ja nicht zum Vertrieb. Ich darf ja auch einfach ein paar Sachen aus dem Nähkästchen plaudern von unseren internen Themen. Wir sind als Innovationszentrum natürlich nicht nur daran interessiert, dass es unseren Kunden gut geht, sondern auch daran, dass unser Unternehmen als solches besser wird. Und gerade bei KI ist es schon auch so, dass von verschiedenen der Technologien und Anwendungsfälle auch gelernt werden kann. Klassischer erster Schritt. Ich glaube, das ist eines der Themen, wo viele von Ihnen schon mal dran gedacht haben. Wenn Sie an Vodafone und KI gedacht haben, klingelt das Wort Chatbot, sozusagen im Kundenservice Dinge zu automatisieren. Da haben wir uns natürlich über die letzten oder in den ersten Anfängen mit Chatbots, genauso wie die meisten anderen, die es gemacht haben, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, in den Frühphasen, wo alle Unternehmen angefangen haben, Chatbots einzusetzen, war es für jeden Nutzer ein ganz großer Pain und man hat sich eigentlich hauptsächlich gefreut, wenn man es irgendwie schafft, das Ding dazu zu bringen, dass es einen Menschen an den Bildschirm holt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Technologie einfach noch nicht auf dem Stand war, wie wir sie brauchten, um eine vernünftige Nutzerinteraktion zu erzeugen. Die Chatbots, auch unser Tobi, waren bis vor einiger Zeit alle basierend auf Gesprächsbäumen und vordefinierten Abläufen. Wenn ein Kunde das fragt, dann biete ihm die drei Optionen an und dann machst du in der Folge die und die Aktion. Das fühlt sich deshalb auch immer so steif an und so unmenschlich, weil es ja auch genau das ist. Wir Menschen agieren ja nicht so. Wir haben ja nicht ein festes Schema, was wir im Kopf runterrattern, sondern wir können dynamisch auf eine Situation eingehen. Wir können vielleicht unterschiedlich darauf reagieren, was jemand sagt. Und so ist es durchaus der Fall, dass im Bereich Kundenservice-Chatbots die generative KI hier auch ganz klar ein Gamechanger bedeutet. Naja, unser Tobi wird jetzt gerade global, deswegen ist es auch ein sehr großes Thema, global umgestellt eben von der Basis solcher Sprachbäume auf eine Basis von großen Sprachmodellen, also von Large Language Models. Was wir sehen daran ist, dass das in der Nutzererfahrung ein komplett anderes Gefühl erzeugt. Naja, das ist dann eher eine User Experience, wie Sie sie vielleicht alle von ChatGPT oder Ähnlichem kennen. Aber es ist natürlich auch eine riesen Herausforderung. Bei den Gesprächsbäumen konnten wir einfach sagen, naja, wenn der Kunde das fragt, dann machst du das. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann sagst du dem Agenten Bescheid. Da haben wir natürlich jetzt mit der Komplexität der Modelle auch die größere Herausforderung, das entsprechend gut umzusetzen. Komplett anderes Thema. Netzplanung und Mobilfunk. Kann man sich vorstellen. Das ist ein hochkomplexer Vorgang, irgendwie zu planen, wie soll mein Mobilfunknetz aussehen, wo brauche ich Abdeckung, wo brauche ich das nicht. Auch hier können natürlich lernende, intelligente Algorithmen unterstützen, dabei helfen, entsprechend die Planung zu vereinfachen, besser vorhersagen zu können, zum Beispiel, wann wird die Netzauslastung in welchem Bereich wie gebraucht werden, wo müssen wir vielleicht ausbauen. Wo ist es vielleicht nicht notwendig?
Ich dann, dass der Vermieter sagt, ich nehme noch keine neue Antenne auf mein Dach haben, aber es gibt mir Initiativen gegen neue Antennen. Das kann ich damit KI gar nicht erfassen. Ich kann nur eine theoretische Planung machen und dann bin ich gleich also da, also bin ich Vermieter.
Genau, aber das reicht ja in der Regel aus. Also man kann ja dann sagen, ich möchte in Bereich XY, da reden wir dann ja nicht über ein Gebäude, sondern eher über so einen gewissen Radius, da brauchen wir eine neue Antenne und dann geht es in der Regel darin dann eben jemanden zu finden, der das mitmacht. Und es klappt, also gerade in urbanen Regionen ist es meistens sehr unkritisch. Also irgendein Vermieter findet sich immer, der sagt, oh, das ist geil, da kriege ich nämlich extra Kohle. Mein Dach ist bisher ungenutzt, auf Photovoltaik habe ich keinen Bock, ich will nicht Stromanbieter werden, komm, vermiete ich das jetzt einfach. Also das ist tatsächlich bisher seltenst das Problem gewesen, dass man in urbanen Regionen in einem gewissen Bereich keinen Standort gefunden hat. Das wächst, genau. Wir sind aber natürlich in urbanen Regionen auch schon bei einer super Abdeckung in den meisten Fällen. Das heißt, wir brauchen jetzt für eine gute 5G-Abdeckung auch nicht noch hunderte neuer Standorte in den großen Ballungszentren. Wir haben eher die Herausforderung, wie man damit umgeht in den ländlicheren Regionen. Weil man dort natürlich ganz andere Herausforderungen hat. Da kann man auch nicht mal eben eine Verbindung zum Core-Netz herstellen. Also den Mobilfunkmasten muss man ja auch irgendwie ans Internet anschließen. Wenn das mitten in einer Pampa ist, geht das gar nicht so einfach. Strom, selbst das ist schon so ein fundamentales Problem, was nicht immer gewährleistet ist.
Ich füttere noch die Daten von verfügbaren Trassen irgendwie mit rein in der Netzplanung.
Ja, möglich ist das alles. Also das genau. Also auch da ist es nicht ganz trivial, gerade wenn es um, sagen wir mal, Konkurrenzsituationen geht, kommt man in der Regel nicht an alle Daten ran. Aber das Problem kann man nicht lösen, aber man kann natürlich durchaus auch sagen wir mal, hier mit KI so ein bisschen Vorhersagen treffen, wie es denn wahrscheinlich aussehen wird. Auch da unterstützt es. So, weiter geht's. Wissensmanagement. Wissensmanagement ist ein großes Thema. Wir sind ein sehr, sehr großes Unternehmen. Wir haben Wissen in verschiedensten Systemen und Menschen verbringen sehr viel Zeit damit, Dinge zu suchen. Wie kann ich Elternzeit nehmen? Was tue ich, wenn ich mich krank melden muss? Wieder zum Thema zurück. Was mache ich, wenn mein Rechner nicht geht? Alles solche Themen. Das heißt, der Zugriff, der effiziente auf Wissen ist eines der größten oder eines der einfachsten Potenziale, um Produktivität zu steigern. Das sind Produktivitätskiller, die man oft gar nicht wahrnimmt. Aber wenn jeder mal so ein bisschen im Laufe seines Alltags darauf achtet, wie viel Zeit man eigentlich damit verbringt, irgendwas zu suchen, das ist wahnsinnig viel. Ne? Wenn man dann überlegt, dass man jeden Tag vielleicht 20 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde mit irgendwas suchen verbringt. Und dann ist das ja kein Nischenthema, was nur einen Bereich des Unternehmens angeht. Das geht ja in der Regel jedem so. Dann kann man sich mal ausrechnen, was für ein wirtschaftliches Potenzial darin liegt, wenn man einfach nur das Suchen reduzieren kann. Klingt komplett banal, ist aber klassisch in vielen Fällen so ein Quick-Win, weil es nicht schwer umzusetzen ist und trotzdem den Menschen einen echten Mehrwert liefert und eine angenehme User-Experience meistens noch mit dazu, weil das jetzt auch keine hochkomplexe Anwendung ist, sondern man einfach eine Frage stellen kann zu irgendwas.
Projekt, oder? Gibt es ja das diesen Ordner oder frei, kann die drauf und dann
Jein. Genau, also die Lösungen dafür gibt es, verschiedenster Art, stelle ich auch gleich nochmal was bei uns, was Eigenes vor. Alles in einen Ordner und dann wird das schon gut. Das ist leider in den meisten Fällen keine gute Idee, tatsächlich. Das liegt einfach daran, dass man je spezifischer man die Datenquellen auswählt, desto höhere Qualität kann man auch erreichen. Das ist auch gar nicht so überraschend. Wenn man jetzt überlegt, dass sich vielleicht in verschiedenen Themenbereichen auch Formulierungen und Ähnliches wiederholen, dann kann es durchaus in so einer Datenverarbeitung auch zu Verwirrungen kommen und am Ende zu falschen Antworten. Wenn ich dem Tool im gleichen Ordner etwas zu IT-Tickets und HR-Tickets zur Verfügung stelle. Bei uns läuft das zum Beispiel beides über Ticketsysteme. Ja, und wenn jetzt die Informationen über Durchlaufzeiten und Bearbeitung von Tickets separat in zwei verschiedenen Kontexten beschrieben sind und dann liegt am Ende alles im gleichen Ort, dann tue ich mir damit wahrscheinlich in vielen Fällen keinen Gefallen und vor allem dann nicht, wenn die Sachen sortiert schon waren. Das darf man auch nicht vergessen. Die Sachen haben ja meistens schon irgendeine Art von Ablagestruktur. Komplett anderes Thema noch, aber auch ganz spannend. KI in der Kommunikation, ne? Texte schreiben, ist eine klassische Fähigkeit, die man mit der generativen KI assoziiert. Wir haben einen Übersetzer in Unternehmenssprache gebaut, mal für uns. Das liegt daran, dass Vodafone eine sehr spezielle Corporate Language, also eine sehr spezielle Unternehmenssprache hat und es in der Regel sehr viel manuellen Aufwand verursacht, wenn die entsprechenden Fachkräfte bei uns im Kommunikationsbereich dann einen Text, den irgendjemand, wie zum Beispiel ich, auf seine Folien packen möchte oder in eine Pressemitteilung oder in einen LinkedIn-Post, das erstmal jemandem schicken muss, der das dann manuell durcharbeitet und das dann anpasst auf gewisse Regeln, zum Beispiel kurze Sätze verwenden, den Kunden direkt ansprechen, keine Verschachtelungen, und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr viel manueller Aufwand. Diese Abteilung war chronisch überlastet. Na, kann man sich vorstellen, das betrifft ja quasi jeden. Da hat man dann irgendwie 20, 30, 40 Leute, die als so eine Art interner Dienstleister fungieren, um jedem seine Sprache glatt zu ziehen. Da hatte man dann teilweise 2 Wochen Wartezeiten, bis man mal so eine halbe Seite Text bearbeitet bekommen hat. Und jetzt kann man sagen, die einfachen Sachen, das simple Zeug, was vielleicht auch nicht so super kritisch ist, weil es eben nicht in einer großen Pressemitteilung steht, sondern nur auf meiner LinkedIn-Seite. Das kann ich einfach hier durchjagen und kriege damit trotzdem ein gutes Ergebnis. Automatisiert und in Echtzeit, ohne dass ich warten muss. Und damit kommen wir zum letzten Teil. Was haben wir uns überlegt? Vodafone überlegt sich gerne Dinge. Ich überlege mir auch sehr gerne Dinge. Und ich habe mir überlegt und wir als Unternehmen haben uns überlegt, dass wir all diese Learnings, die wir gemacht haben mit unseren internen Anwendungsfällen und all die Herausforderungen, die wir bei sehr vielen Unternehmen sehen, dass wir die verpacken sollten in ein Angebot. Weil wir Ihnen allen dabei helfen wollen, KI in Ihren Unternehmen besser nutzbar zu machen. Und das ist der, das ist ein bisschen jetzt, also wir nennen ihn, wir haben ihn bewusst nicht Copilot genannt, sondern ja, könnte man dann sagen, dann ist es vielleicht der, so eine Art Vodafone Copilot. Es hat ein paar fundamentale Unterschiede von der Idee, aber die ganz große Vision, den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten, den teilt es sich quasi mit dem Copilot. Genau. Was bedeutet Vodafone Assist? Vodafone Assist ist keine reine Software, sondern es ist ein umfassendes Angebot. Das beginnt hier unten mit den Beratungsleistungen, die ich vorhin schon mal eingangs erwähnt habe. Na, wir nehmen Sie alle mit, setzen uns gemeinsam in einem Workshop zusammen, um überhaupt das mal zu verstehen, wo stehen Sie heute, was sind Ihre Ziele, die Sie erreichen wollen und wie können wir das Ganze in Use Cases verpacken und dann auf Technologien irgendwie abbilden. Und danach auch festzustellen, was braucht es, um das bei Ihnen umzusetzen. Der zweite Teil, den man nicht vergessen darf, ist meistens der Infrastrukturteil. Man sagt ganz gerne, ja, mach mal jetzt KI. KI braucht in der Regel Rechenressourcen, die sehr spezifisch sind und die man nicht mal eben einfach sich in den Keller stellt. Deswegen haben wir gesagt, für diese Standard-Anwendungsfälle, von denen Sie alle profitieren können, weil es zum Beispiel um interne Effizienzgewinne geht, für die bauen wir ein unkompliziertes Angebot, gebundelt mit einer Cloud-Lösung oder mit einer Cloud-Infrastruktur. Die können Sie auch direkt dann über uns mit beziehen. Das heißt also, Sie müssen sich da auch keinen Kopf machen, wenn Sie vielleicht noch nicht in der Cloud sind. Lösen wir das Problem, wenn Sie schon Ihren eigenen Tenant haben, ist auch kein Problem. Da können wir integrieren. Das Wichtige ist, wir heben alle Nutzer hier auf den gleichen Stand. Alle haben eine Cloud-Infrastruktur, die sie nutzen können für diese Sache. Und dann können wir von all den Vorteilen profitieren, nämlich, dass wir auf die großen Sprachmodelle zugreifen können, dass wir Daten speichern, Daten verarbeiten, Daten transferieren können. Natürlich alles datenschutzkonform. Ne? Wir reden immer über DSGVO-konforme Umsetzungen. Wir reden immer darüber, dass wir innerhalb von Azure nur die europäischen Datencenter benutzen. Und ganz kurz zum Abschluss. Wir lassen Sie natürlich bei der Umsetzung nicht alleine, sondern wir kümmern uns um Einbettung und Konfiguration. Das bedeutet also, die Systeme und Use Cases, die benötigt werden für Ihre Use Cases, hier reinzukriegen, das machen wir mit. Und dort oben haben wir dann die Möglichkeit, Wissensmanagement, Agentensysteme und so weiter und so fort umzusetzen. So, sind wir ein bisschen abgekürzt worden. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und vielen, vielen Dank.